ARD.
Hello everyone und herzlich willkommen zu der letzten Folge des Jahres and what a year it was. Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und ein herzliches Willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und du sagst es, Jeff, was war das für ein irres, ein turbulentes Wahljahr in den Vereinigten Staaten 2024? Und weil es so stressvoll in vielerlei Hinsicht auch war, aber auch so turbulent, wollten wir jetzt in der letzten Folge des Jahres, die wir ein bisschen vorgezogen haben wegen der Weihnachtspause kommende Woche, wollten wir ein bisschen besinnlicher zusammenkommen und vielleicht ein paar lustige Sachen auch zurückblickend betrachten.
Vielleicht
und
auch der Rezept für die Karamell von meiner Großmutter teilen.
Genau, seit Tagen köchelt hier Zuckermasse auf dem Herd.
Butter, Zucker, Butter und Zucker, ja.
Und Corn Syrup, nicht zu vergessen. Das ist überall in den USA drin.
Ja. Extra importiert.
Ja, ich habe auch gerade unserem Briefträger schon eine kleine Tüte mit Karamellbonbons gegeben.
Oh.
Ja. Also ja, das wollten wir eigentlich und vielleicht auch so ein bisschen auch Traditionen betrachten. Der Unterschied Weihnachten in den USA und hier in Deutschland, zum Beispiel, dass wir den Baum jetzt, wie die Amerikaner, schon nach Thanksgiving direkt stehen haben und nicht erst, wie oft in Deutschland traditionell, an Heiligabend.
Man hat mehr davon, ne? Also wenn man nur
wenn
das
den ganzen Dezember steht.
Obwohl, wenn es schon die ganze Dezember steht, dann würde ich nie im Leben echte Kerzen drauf tun.
Also ich weiß noch den Horror, der Gesichtsausdruck, den du hattest, als du zum ersten Mal in Deutschland Weihnachten gesehen hast, dass Leute echte Kerzen in den Tannenbaum packen. Und in den USA, wo ja sehr viele Häuser auch aus Holz sind, wäre das so ein Fire Hazard. Ja.
Aber Deutsche sind normalerweise ja so, gehen nicht so gut um mit Risiko, ne? Und ich sehe das als Amerikanerin besonders, weil am 24. ist der Baum total trocken.
Das stimmt, wenn er so lange steht.
Eine große Risiko, ja.
Genau. Also wir wollten eigentlich auf so ein paar Sachen eingehen. Vielleicht schaffen wir das am Ende dieser Folge auch tatsächlich. Aber wie heißt das schöne eiserne Gesetz von ARD aktuell, das auch hier in diesem Podcast gilt?
Aktualität schlägt Planung.
Genau. Und wir dachten, wir kommen nicht an ein paar Sachen vorbei, die wir nochmal jetzt zum Ende, zum Auslaufen dieses Wahlkampfjahres einfach nochmal aufgreifen müssen.
Alle sind beschäftigt. Das ist die Tis the Season. Ne? Das ist der Zeit, wo alle haben viel los und Programm und Shopping und Planen und was auch immer. Aber wichtige Sachen, obwohl klein. Und
naja, eine Sache, die greifen wir gleich als erstes mal auf, ist gar nicht so klein, denn es ist heute Freitag, der 20. Dezember und um Mitternacht, in der Nacht zum Samstag, droht in den Vereinigten Staaten etwas, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, weil es immer mal wieder vorkommt, aber potenziell ziemliche Auswirkungen haben kann, denn es droht ein Government Shutdown. Ich finde da nie so eine richtig gute Übersetzung dafür. Was es letztlich bedeutet, ist die Zahlungsunfähigkeit der Regierung oder der Vereinigten Staaten an seine Bundesbeamten, an die Angestellten in Nationalparks, die ganzen Ministerien, die Postangestellten, alles Mögliche, was es dafür braucht, weil eben kein Haushalt steht. Das ist immer so ein Szenario, das droht. Dazu muss man wissen, in den USA beginnt das Haushaltsjahr im Oktober und der Kongress muss sich eben dann bis zum 1. Oktober auf einen neuen Haushalt geeinigt haben. Das passiert häufig nicht, also oft geht es schief und man kann sich nicht einigen. Das ist aber in dem Sinne kein so ein Problem, ist nicht so tragisch, passiert immer mal wieder. Denn es gibt so eine Art Übergangshaushalt. Das ist so eine Art finanzielles Notpflaster, immer für 2-3 Monate, um ein bisschen Zeit sich zu verschaffen, um dann eben einen richtigen Haushalt zu verabschieden. Und oft wird das immer mal wieder verlängert. Dann gibt es immer wieder Verlängerungen. Und jetzt war es so, dass es jetzt für diesen 20. Dezember die Deadline eben stand, um eine neue, entweder Verlängerung oder einen neuen Haushalt hinzukriegen. Ein ganz neuer, richtiger Haushalt war nicht möglich. Deswegen hatte man sich überparteilich, also beide Seiten, Demokraten und Republikaner, und die Republikaner, obwohl sie die Mehrheit demnächst im Kongress haben werden, haben sie jetzt aber eben noch nicht, beispielsweise im Senat, und sie brauchen auch Stimmen der Demokraten. Also hatte man einen übergreifenden, parteiübergreifenden Kompromiss geschmiedet, um eben einen Haushalt jetzt für die nächsten 3 Monate bis Mitte März zumindest erstmal ein bisschen Aufschub zu holen, verabschiedet. Und da ist dann plötzlich Elon Musk erst dazwischen gegrätscht. Mhm. Der hat gesagt, nee, das passt uns gar nicht oder mir gar nicht, obwohl er ja kein gewählter Vertreter irgendeiner Position ist. Und
keine offizielle Stelle hat.
Naja, er ist schon quasi ins Beraterteam von Donald Trump schon geholt worden. Aber das passiert ja erst ab 20. Januar, wenn man so
also
will.
Man muss auch notieren, dass ihn ab die 20. Januar hat Trump die Mehrheit in beide Häuser, das er braucht. Und dann wird das keine Diskussion geben, weil mit der Mehrheit wird das dann ziemlich leicht durchgehen. Aber weil es ist noch nicht der 20. Januar und die Demokraten haben immer noch eine Mehrheit, also es ist noch eine Diskussion. Und da gibt es ne, so Mike Johnson zumindest. Im Senat. Da gibt es Mike Johnson, Speaker of the House of Representatives. Also er hat den Job, diesen Kompromiss zu finden zwischen die beiden Seiten und hat auch sogar einen parteiübergreifenden Deal gefunden. So ein Kompromiss, wo alle zufrieden waren. Es geht auch viel um Unterstützung für Farmers, für Bauern. Und man muss auch erinnern, dass viel von den Repräsentanten und die Senator, die kommen aus Gegenden, wo diese Unterstützung ist sehr, sehr wichtig. Also insofern, klar, wollen die das. Und da kommt Musk rein, also Repräsentanten der DOGE, der Department of Government Efficiency, und sagt,
dass er erst noch geschaffen wird.
Sparen, sparen, sparen. Also das muss geschnitten und das geht nicht. Und wir sollen das nicht akzeptieren.
Genau, und dann hat es Trump auch übernommen und hat gesagt, nee, das schickt ihr mal schön wieder zurück. Und dann haben die Republikaner in Windeseile jetzt in den vergangenen Tagen halt so einen neuen Bill, ein neues Gesetz quasi zusammengeflickt. Und vor allen Dingen eine Provision, die Trump wichtig war, reingesetzt, die eigentlich mit dem Haushalt in dem Sinne gar nichts zu tun hat, mit dieser Verabschiedung zumindest. Nämlich Trump hat gesagt, und in den neuen Vorschlag schreibt ihr mir bitte rein, dass die Schuldenobergrenze, Debt Ceiling wird das genannt in den USA, dass die jetzt mal für 2 Jahre aufgehoben wird. Dazu muss man wissen, das ist so ein bisschen wie bei uns in Deutschland die Schuldenbremse. Und daran ist ja auch die Ampelregierung zerkracht und hat sich da auseinander dividiert. Und so ein bisschen ist das ähnlich. Also man hat vor 70, 80 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man gesagt in den USA, bevor der Kongress ist, jedes Mal so den Haushalt so micromanagen muss, setzen wir einfach mal so eine ziemlich willkürliche Obergrenze an Schulden, die man nicht übersteigen darf, an. Und wenn das erreicht wird, dann kann man den zwar immer wieder anheben, auch das ist immer wieder passiert, aber das passiert halt nicht so über Nacht und übers Knie gebrochen, sondern da gibt es immer richtige Verhandlungen und wie weit wird die Schuldenobergrenze angehoben und so weiter und so fort. Und es gibt auch Kritik daran, also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt von Trump was Neues ist, sondern es gibt auch die Frage, ist doch eigentlich egal, lass uns die doch überhaupt mal abschaffen. Aber es ist ein bisschen, wie gesagt, wie in Deutschland, wo man sagt, Schuldengrenze ist wichtig für künftige Generationen und wir können nur das ausgeben, was wir haben. Und andere sagen, nee, Investitionen sind doch wichtig. Also diese Gedenkschulen sind auch in den USA, clashen aufeinander. Und Trump hat aber gesagt, in diesen neuen Bill, in diesen neuen Gesetzesentwurf, bitte schreibt da rein, für die nächsten 2 Jahre bis 27, fast 3 Jahre, setzen wir die jetzt mal aus, diese Schuldenobergrenze. Ja. Damit er in seinen ersten beiden Jahren, wenn man so will, erstmal schalten und walten kann finanziell, die Steuerverringerungen und die Steuererleichterungen einbringen kann und vielleicht irgendwelche Projekte, ohne jetzt Rücksicht auf irgendwelche Haushaltszwänge
zu nehmen. Genau, wobei Musk hat gesagt, nee, wir müssen sparen und wir geben das Geld hier nicht aus für die Bauern oder für, ich meine, also er will weniger in der Haushalt und Trump will das erhöhen. Insofern, wofür? Also genauso, dass er diese Steuersenkung passen kann, wahrscheinlich, dass er versprochen hat. Also dass er hat auch in seiner ersten Amtszeit getan und gemacht für Kooperationen genau. Mit einer Rate von 15%.
Ja, auf jeden Fall ist es aber so, dass die Abgeordneten, auch die Republikaner, jetzt ein bisschen überrumpelt hat, wenn man so will, dass diese Aufhebung, diese Auflösung der Schuldenobergrenze einfach mal so, wie gesagt, da sind eigentlich normalerweise Verhandlungen davor, das muss dann genau austariert werden, dass das jetzt da so reinkommt. Und in der Tat, vergangene Nacht, ist das dann auch krachend gescheitert, dieser Vorschlag im Kongress, im Repräsentantenhaus. Und jetzt rasen wir, wenn man so will, auf Mitternacht zu. Und es droht der Government Shutdown.
Ja, aber größer als der Shutdown finde ich, dieser Druck, das kommt von Musk, wenn er auf seiner Plattform X ist und schreibt, dass jeder, der dafür, für diesen Haushalt zustimmt, geht gegen Trump und soll überlegen, also in 2 Jahren sind sie wieder am Wahlkampf und die sollen dann also überlegen, ob die wirklich das machen wollen. Das ist auf jeden Fall eine Drohung von Musk, wie wir haben schon diskutiert in einer anderen Folge, dass er hat ein PAC, eine Political Action Committee etabliert, wo er sammelt Geld für die Kandidaten zu unterstützen, die dann gegen diese Amtinhaber jetzt, diese Repräsentanten,
die sich gegen die Wünsche der künftigen Trump-Regierung stellen.
Ja, man nennt das die Primary und das ist eine Gegner zu unterstützen.
So ein parteiintern erstmal, ja.
Genau, in der nächste Wahlkampf. Und das ist eine Strategie, das er benutzt, also die zu kontrollieren. Und er ist der reichste Mann der Welt. Er hat eine Space- und Autofirma. Er hat eine Social-Media-Plattform und plötzlich
Und vor allen Dingen das Ohr des künftigen Präsidenten.
Und plötzlich kontrolliert er Kongress. Also das ist wirklich...
Obwohl er kein formelles Regierungsamt hat, kein Mandat der Wähler und natürlich die ganzen, du hast die Felder erwähnt, in denen er aktiv ist, also die verbundenen Interessenskonflikte für den Tesla und SpaceX und Ex-Chef. Ja, das sorgt auch in den USA für scharfe Kritik, aber... Es ist vielleicht ein Vorgeschmack, meinst du, auf das, was vielleicht in Zukunft kommen könnte?
Und wir sehen das also nicht nur von Musk. Ne? Also noch ein Fall, das vielleicht unter der Radar gegangen ist. Wir haben schon über Pete Hegseth gesprochen.
Den designierten Verteidigungsminister.
Genau, Trumps Auswahl. Aber er muss dann erstmal durch Senat gehen. Und das war dann ziemlich kontrovers. Er hat gesagt, dass er glaubt, Frauen sollen nicht in der Militär sein. Er war verklagt von einer Frau wegen sexuellem Missbrauch. Er ist bekannt für Probleme bei der Arbeit, dass er trinkt Alkohol, also eine lange Liste von Sachen. Aber viele Senatoren sind unsicher, unzufrieden, sehen ihn nicht als die richtige Wahl für Verteidigungsminister, besonders Joni Ernst. Joni Ernst ist eine Senatorin aus Iowa. Mhm. Sie ist eine ehemalige Soldatin und ein Opfer von Sexualmissbrauch in der Militär. Also sie hat in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Mhm. Und jetzt kommt Hegseth, jemand, der sagt, dass Frauen gehört nicht zu dem Militär und der bekannt ist auch für diesen Fall von sexuellem Missbrauch. Und sie hat dann in der Öffentlichkeit gegen ihn gesprochen. Also kam es raus, dass dann Trump war unsicher und hat überlegt, dann vielleicht doch nicht Hegseth, aber vielleicht Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida. Also viel in seiner Circle, in seinen Kreis, findet Ron DeSantis der falsche Wahl. Insofern, die wollten Hegseth unterstützen und ihm durchpushen. Und die haben dann eine Kampagne ausgelöst auf Social Media, auf konservative Podcasts, in der MAGA-Welt. Und haben gesagt, also ihr müsst Joni Ernst anrufen, schreibt ihr, also ihr müsst richtig Druck machen, Joni Ernst muss ihm also unterstützen und hat richtig Druck gemacht, sodass innerhalb einer Woche hat sie ihn wieder getroffen bei ihr Capitol Hill und hat dann am Ende eine Statement veröffentlicht, wo sie hat gesagt, dass sie wird ihm doch unterstützen. Also,
sie ist eingeknickt sozusagen.
Genau. Insofern, wir sehen jetzt hier nochmal, also Druck und Drohung auf Repräsentanten, also gewählte Repräsentanten, so dass die für wegen der Druck, wegen weiß ich nicht, was noch, also was für Drohung sie gekriegt hat, aber ihre Meinung geändert hat.
Und deine Sorge ist, dass quasi durch solche Mechanismen und Taktiken quasi das System der Checks and Balances, dass eben der Senat dem Präsidenten auch Kontra und Paroli geben kann und soll auch, selbst wenn sie aus derselben Partei sind, dass das in Schieflage gerät. Aber jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, Hardball Politics, so ist Politik und jeder Präsident, jede Regierung, jede Exekutive, die was durchsetzen will, hat halt bestimmte Hebel und es ist immer ein, wenn du nicht das, dann das. Es ist Teil des Geschäfts und gerade in den USA mit diesem Direktwahlsystem, wo man sagt, okay, wenn du dich gegen uns stellst, dann finanzieren wir einen parteiinternen Gegenkandidaten und dann hast du gar keine Chance mehr vielleicht. Also das ist ja auch Teil dieses Systems auch immer schon gewesen, oder?
Ja, es gab immer Lobbys in die Staaten, also ziemlich starke Lobbys, aber noch ein Fall, also die kleinen Fälle dann kommen zusammen und zeigen ein Bild von einem Kongress, wo es gibt keinen Platz für unterschiedliche Meinungen, keinen Platz für Diskussion, keinen Platz für Dissension, also dass jemand eine andere Meinung oder dass jemand geht gegen, sagen wir, Musk und Trump. Und das kann nicht sein, also besonders wenn die Repräsentanten und die Senatoren, die sind gewählt von ihrer Wahlkreis von ihren Bundesstaaten und die sind da im Kongress, diese Leute zu vertreten. Das ist der Sinn, das ist eine representative Regierung und deswegen wählen wir so, dass wir im Prinzip eine Stimme in der Prozess haben. Und wenn das fällt aus, wenn alle so viel Angst haben für Drohung, für Druck von Elon Musk, von einem Primary-Gegner, also dann das System funktioniert nicht mehr. Also,
aber bist du so pessimistisch? Also irgendwie denke ich, okay, ja, wir sehen hier, wie das versucht wird und in dem Fall hat es auch geklappt, wenn man so will, bei Joni Ernst, aber...
Ja, aber es gibt noch ein Fall. Ich meine, es gibt eine Liste und wie gesagt, langsam, es gibt mehrere Fälle von diesem Druck. Genau das sehen wir auch in der Fall von Liz Cheney. Also es ist neulich rausgekommen in einem Bericht letzte Woche von der republikanischen geführten House Administration Oversight Committee. Das ist eine Committee im Repräsentantenhaus. Mhm. Und die haben gesagt, dass Liz Cheney, die ehemalige Repräsentantin aus Wyoming, die jetzt ihre Stelle im Kongress verloren hat, wegen einer Vorwahlkampf, auch die Tochter von Dick Cheney, die Vizepräsident unter George W. Bush.
Und vor allem eine der schärfsten parteiinternen Kritikerinnen von Donald Trump.
Auf jeden Fall. Also hat sogar die Leiterin von the January 6th Committee. Das ist auch eine Committee innerhalb der Kongress. Der hat eine Untersuchung gemacht, zu sehen, was ist passiert am 6. Januar, wer war verantwortlich und so. Und diese Committee hat ganz klar und deutlich gezeigt, dass Trump war verantwortlich für was passiert ist. Also und jetzt diese andere Committee im Haus sagt, dass Liz Cheney hat wahrscheinlich, die haben Beweis, dass sie hat Gesetze gebrochen. Es soll eine Untersuchung von die FBI geben für also ihre Rolle. Es ist eine Art, die Geschichte von die 6. Januar neu zu schreiben. Also wie Trump hat gesagt, auf der Campaign Trail dieses ganze Jahr, er würde seine Gegner finden, er würde die vor das Gericht bringen, genau wie so häufig er sagte, als er vor Gericht war. Das ist eine Hexenjagd, das ist, der Justizministerium ist jetzt politisiert und die benutzen das als eine Waffe gegen mich. Und er sagte immer, ich würde genau das tun zu meinen Feinden. Und er sieht Liz Cheney wegen dieser 6. Januar Committee als einen von seinen Feinden, seine Gegner. Und er hat sogar auf True Social dann auch geschrieben, als dieser Bericht aus Kongress rausgekommen ist, Liz Cheney is in deep trouble. Also und man sieht, dass das ist das erste Mal, mehr oder weniger, dass er geht in Richtung seine Gegner. Er hat schon über die Biden-Familie gesprochen, er hat schon gesprochen über Jack Smith, er war der Prosecutor in dieser Urteilung gegen Trump. Und dass er würde auch genau, wie er sagte, tun, was die getan haben.
Also nur damit ich es nochmal verstehe. Das heißt, du siehst da Anzeichen dieser Instrumentalisierung von FBI und Justiz durch diese Ausschüsse, die republikanisch und MAGA kontrollierten, also Trump-Anhänger kontrollierten Ausschüsse, die jetzt quasi eine Art Rachefeldzug einleiten gegen Gegner wie Liz Cheney und sagen, hier, sie hat sich da in diesem Ausschuss zum 6. Januar 2021, da gab es Fehlverhalten, das werden wir jetzt mal unter die Lupe nehmen.
Das ist klassisch Authoritarianism. Er würde Cheney als Beispiel benutzen. Hey, wenn ihr kommt für mich, ich komme für dich.
Ne? Also, das ist grammatikalisch.
If you're coming for me, I'm coming for you.
Also, im Deutschen würde man sagen, also wenn du mir nachgehst, dann nehme ich dich jetzt mal, drehen wir mal die Karten um.
Ja, pass auf. Also tu das nicht, weil sonst musst du dafür bezahlen und ich kontrolle die FBI und die Justizministerium. Putin macht sowas auch. Ne? Solange alle spielen sein Spiel und bleiben nah an ihm und tun, was er will, dann ist es kein Problem. Auch wenn die Gesetz brechen. Ja. Aber wenn die gegen ihn stützen, dann kam das raus, dass, ihr habt Gesetz gebrochen, geht vor Gericht und jetzt im Gefängnis landen. Das ist eine klassische...
Also mancher Oligarch hat da schon das Schicksal erlebt. Aber würdest du so weit gehen?
Déjà-vu,
du
oder?
Ja, aber du kannst doch jetzt nicht Putin und Trump vergleichen.
Habe ich gerade gemacht, oder?
Okay, vielleicht... Also ich glaube, der große Unterschied ist eben, dass der, wie gesagt, wir haben ja so ein paar Parallelen dieses Strongman-Tough-Guy-Auftretens schon gezeichnet in diesem Podcast, in vorherigen Folgen, aber natürlich ist der große Unterschied, dass es in den USA nach wie vor einen Rechtsstaat gibt. Das darf man nicht vergessen. Und eben auch dieses Checks and Balance funktioniert. Aber ich finde es interessant, du siehst so Angriffe erst darauf.
Ja, auf jeden Fall, das ist eine große rote Licht. Also, und das,
eine Alarmleuchte.
Absolut. Ich fürchte mindestens, der Anfang, nur der Anfang und auch ein Zeichen für alle anderen, dass, was, wie wir sagen so häufig, ich meine, man soll ihm ernst nehmen. Und wenn er sagt, also I'm coming for you, also ich gehe...
Ich werde meine Gegner verfolgen,
genau,
dann wird er das tun.
Dann wird er das tun. Und das fängt jetzt an so. Also so sehe ich das. Also ob das nur ein Ausnahmefall ist und ob irgendwas tatsächlich passiert, müssen wir warten und sehen. Aber ich finde das extrem problematisch.
Ich sehe es nicht ganz so pessimistisch, aber vielleicht ist es auch naiv, weil ich glaube, dass es doch funktioniert. Aber zumindest dieses, was du gerade angesprochen hast, dieses Neuschreiben der Geschichte des 6. Januar 2021, das sind die Versuche, das ist ziemlich deutlich. Und ich gehe mal auch davon aus, dass gleich am ersten Amtstag sehr viele der Akteure, sagen wir es mal so, vom 6. Januar dann begnadigt werden und dann vielleicht wieder sofort auf freien Fuß kommen oder zumindest ihre Strafen irgendwie abgeändert werden. Ja, aber ich sehe sehr viel problematischer einen anderen Fall, der dieser Tage über die Bühne gelaufen ist. Und das betrifft jetzt mich persönlich nicht, aber zumindest meine Zunft, nämlich die Pressefreiheit in den USA. Der Fall ist Donald Trump gegen ABC News in gewisser Weise. Und das muss man ganz kurz ein bisschen aufrollen. Es gab ja von all den Klagen und Prozessen, die gegen Donald Trump gelaufen sind, war ein zivilrechtlicher ja abgeschlossen worden. In dem Fall ging es eben darum, dass E. Jean Carroll Trump vorgeworfen hat, sie sexuell missbraucht zu haben in den 90er Jahren. Ein Prozess, den sie dann auch gewonnen hat. Donald Trump ist verurteilt worden zu einer Schadensersatz-Schmerzensgeldzahlung von $5 Millionen. Und in der Berichterstattung darüber hat ein Moderator von ABC News, George Stephanopoulos, ein bekannter, sehr weit bekannter Moderator in den USA, mehrfach davon gesprochen, dass Trump E. Jean Carroll vergewaltigt habe. Und dagegen hat sich Trump juristisch gewehrt, der gesagt hat, nein, ich bin nicht wegen Vergewaltigung verurteilt worden, sondern wenn überhaupt, ist von sexuellem Missbrauch hier die Rede gewesen. Und Donald Trump hat jetzt eine Verleumdungsklage eingereicht gegen ABC News und George Stephanopoulos, gesagt, das müsst ihr richtig stellen. Und ABC News, statt zu sagen, Moment, wir stehen dazu, das ist unsere Berichterstattung gewesen, hat, wenn man so will, klein beigegeben und hat einen Vergleich angestrebt und wird jetzt $15 Millionen an die künftige Präsidentschaftsbibliothek von Donald Trump zahlen.
Ja, man muss auch sagen, dass ABC News gehört zu Disney. Also ich glaube, viele von euch
kennen. Der Disney-Konzern.
Und Disney hat, wenn man erinnert, schon Probleme mit Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, und Disney World ist in Florida. Und DeSantis hat Disney eine Woke Corporation genannt. Schlimmste Wort, das man benutzen kann, Woke. Und
gab aus Sicht der Republikaner.
Genau, ein Streit zwischen die beiden. Und Disney wollte nicht nochmal diese schlechte PR und hat dann, sagen die mindestens.
Die wollten aus den Schlagzeilen raus und haben gesagt, bevor wir jetzt hier einen langwierigen Prozess machen, der würde auch in Florida stattfinden und da haben wir vielleicht eine gegen uns eingestellte Jury, wie auch immer, lass uns einfach schnell einen Deckel drauf, zahlen wir 15 Millionen, bricht jetzt dem Konzern insgesamt keinen Zacken aus der Krone, aber ist trotzdem natürlich eine ganz schöne Summe. Und viel fataler finde ich das Zeichen, das daraus hervorgeht, nämlich, dass quasi man den Ärger mit Trump lieber vermeidet, indem man ja, sich da rausholt aus der Affäre mit Zahlungen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Präzedenz für andere Medien und Journalisten. Wie sieht das aus? Ich meine, er hat schon nicht nur ABC, aber jetzt hat auch eine Verklage gegen eine Frau, die heißt Anna Seltzer. Sie ist eine Pollster, also die macht die Umfrage für The Des Moines Register. Und er hat verklagt Seltzer und der Zeitschrift und Gannett, das ist eine Firma, Medien-Company, das hat mehrere Zeitungen. Und also
er hat sie verklagt, diese, muss man kurz sagen, dieses Umfrageinstitut, weil sie Harris vorgesehen hat,
genau,
in verschiedenen.
Kurz vor der Wahl, am 2. November kam das raus und hat sie gesagt, dass Harris gewinnen wird. Aber dann, es zeigt, dass jedes Mal, wenn man irgendwas
gegen
schreibt, das er nicht mag, dann kann man verklagt sein. Und man muss auch erinnern, das ist teuer. Ne? Also das ist eine teure Sache, dann ein ganzer Prozess und das zu bekämpfen.
Und es ist auch etwas, was Trump in der Vergangenheit immer wieder auch in Atlantic City, wo er mit seinen Casinos quasi gescheitert ist, da hat er dann Handwerker verprellt und verklagt und Rechnung nicht beglichen und gesagt, naja, dann verklag mich doch. Und dann haben halt viele kleinere Unternehmen klein beigegeben und gesagt haben, also A, diesen ganzen langen Prozess und die Aufmerksamkeit, komm, ist es mir nicht wert. Und die mussten dann klein beigeben. Und das ist halt das Problem, wenn jetzt Medienunternehmen und Journalisten und quasi die Unternehmen, die dahinter stehen, bedroht werden, möglicherweise durch eine Klage durch den kommenden Präsidenten der USA, dass sie dann sagen, okay, bestimmte Berichterstattung greifen wir dann gar nicht auf oder ach komm, den Ärger, das ist es uns nicht wert. Mhm. Und wie du sagst, ein Präzedenzfall ist genau das richtige Wort. Das ist so ein Signal, dass er vielleicht ausgeht, lieber nicht zu kritisch werden, sonst kriegen wir da Ärger.
Das ist schwer genug für Medien in diese Zeiten. Wir sehen überall in die Staaten, viele Zeitungen gehen runter, sagt man das, they're going under.
Also ja, sie müssen aufgeben.
Sie schaffen das nicht und schließen ihre Tür. Und das ist schwer genug. Also ABC, Disney hat das Geld und kann das bezahlen. Aber für viele
andere. Aber eigentlich hätten sie auch das Geld gehabt, um einen Prozess durchzustehen. Und ich glaube, die Chancen, dass sie da gewonnen hätten oder zumindest, dass Trump keine Chance gehabt hätte, wären nicht schlecht gewesen.
Ja, glaube ich auch. Aber das könnte, wenn die verloren hat, wäre schlechte Optik für Disney. Und auch könnte, wenn er tatsächlich gewonnen hat, viel, viel mehr Geld kosten.
Insofern, das ist in den USA natürlich immer das Risiko, das man da abwägen muss, das stimmt.
Das heißt, Disney wollte der sichere Weg machen, statt einen Kampf zu haben. Aber das ist
plus, weil das ja auch, sorry, mich kurz unterbreche, aber 15 Millionen in die künftige Presidential Library von Donald Trump ist ja vielleicht auch etwas, um ihn ein bisschen zu umschmeicheln. Und das sehen wir gerade auch sehr viel bei ganz vielen großen Unternehmen.
Mark Zuckerberg ist nach Mar-a-Lago gegangen, hat schon 1 Million für die Inauguration versprochen. Jeff Bezos, man weiß, dass er ist der Besitzer von der Washington Post. Es war eine sehr respektierte Zeitung bis
So weit würde ich nicht gehen. Ich will's
also
immer noch
viele Leute haben ihr Abo abgesagt. Normalerweise in jedem Wahlkampfjahr macht die New York Times und Washington Post und andere Zeitungen auch eine von der Editorial Board, die schreiben einen Leitartikel und die empfehlen ein oder der andere Kandidat. Und der Washington Post dieses Jahr hat entschieden, das nicht zu machen. Und für viele Leute, die sah das als Drohung von Trump oder dass Bezos, Jeff Bezos, der Besitzer, wollte nicht Trump ärgern. Deswegen hat dann das nicht erlaubt. Also
wir sehen zumindest klar, dass sich das jetzt ausrichtet auf Donald Trump und da handfeste wirtschaftliche Interessen natürlich reinspielen und diese großen Unternehmen Alphabet und Meta und ne, also Google und Facebook und was da alles dahinter steckt, dass diese ganzen Unternehmen, gerade die großen Tech-Firmen, es sich nicht verscherzen wollen, jetzt erstmal mit der neuen Regierung, der kommenden. Und ich glaube, bei Jeff Bezos, der sieht ja, was passiert, wenn ein Elon Musk das Ohr des Präsidenten hat und denkt sich wahrscheinlich, vielleicht gar nicht so doof, egal ob ich persönlich den jetzt gut finde oder nicht.
Man soll nicht gegen den Wasserstrom schwimmen. Don't go against the tide, oder?
Gegen die Flut, gegen die Strömung schwimmen. Naja, gut, das ist halt einerseits, finde ich, auch Teil des, es ist ja nicht umsonst, wird diese Übergangsphase zwischen Wahl und Amtseinführung als Lame Duck-Periode für den noch amtierenden Präsidenten genannt, weil kein Mensch jetzt auf Joe Biden mehr guckt, weil alle jetzt schauen, okay, wie richtet sich die neue Regierung aus und so. Das ist Teil des Geschäfts in gewisser Weise, aber und das wollten wir eben auch in dieser Folge ein bisschen aufgreifen. Das sind alles so kleine Schritte, Weichenstellungen, die alle in so eine gewisse Richtung gehen, die auf Donald Trump jetzt ausgerichtet sind. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch nachvollziehbar, denn er ist nun mal ab dem 20. Januar der neue, der 47. Präsident der Vereinigten Staaten.
Das stimmt. Also jetzt bin ich in meiner sechste Phase von der Trauung und das ist Angst, glaube ich. Also wie
eine neue Stufe.
Wie ich das sehe. Ja, aber das war unsere uplifting positive Jahresendbericht und jetzt können wir über Karamell sprechen.
Oder? Wir wollten eigentlich ein bisschen persönlicher, optimistischer den Jahresausklang,
ein bisschen leichter.
Wie gesagt, ich bin gar nicht so pessimistisch, weil ich denke, auch wenn sich das jetzt ein bisschen hinruckelt und wir sehen, dass gerade so die großen Tech-Unternehmen und Milliardäre Trump umgarnen und sich natürlich auch was davon versprechen, nicht zuletzt auch Steuererleichterungen in seine Richtung. Auch ein Grund, glaube ich, warum Donald Trump gerne die Schuldenobergrenze für die nächsten 2 Jahre abgeschafft sehen möchte. Das ist Teil dieses ganzen Umwälzungsumbruchsprozesses, der aber nicht in Stein gemeißelt sein muss. Es ist jetzt nicht, dass das ab jetzt quasi nur noch in die eine Richtung geht, denn wie gesagt, das Pendel schwingt in den USA in die eine und die andere Richtung und in 2 Jahren sieht die Welt dann vielleicht wieder ganz anders aus. Mag naiv sein, ich kriege von Jiff einen etwas zweifelnden Blick hier gerade über den Schreibtisch geworfen.
Sehr optimistisch. Also du bist immer, Ingo, mehr Glas halb voll,
halb leer. Ich sage immer, bleiben wir zuversichtlich. Trotz allem, es nützt ja nichts. Und man sieht ja auch, ich finde, es muss man auch sagen, in gewisser Weise auch realistisch. Es nützt ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, hey, das passt uns alles nicht. Wir sehen das ja auch jetzt, die internationalen Akteure. Der französische Präsident lädt Donald Trump zur Eröffnung von Notre Dame ein, umgarnt ihn. Und ich glaube, ja, in gewisser Weise so packt man ihn auch und so muss man mit ihm umgehen. Auch Zelensky, der jetzt beim EU-Gipfel in Brüssel war, sagt dann, ja, welcome Donald. Der sagt, okay, nutzt dir nicht zu sagen, schade, unter Biden konnte ich mich darauf verlassen, dass wir unterstützt werden. Man muss das jetzt ein bisschen annehmen, diese Herausforderung, wenn man so will.
Er ist der neue Realität, man kann der Kopf in den Sand stecken oder man kann sagen, okay, Augen zu und durch und weiter und wir müssen damit arbeiten. Und das machen alle, aber Geld an das Problem zu werfen, Millionen zu geben für eine zukünftige Museum oder Inauguration.
Ja, das, wie gesagt, finde ich in der Tat ein Problem als Signal für die Pressefreiheit und die Unabhängigkeit von Medien in den USA. Aber das ist natürlich grundsätzlich ein Thema, weil es eben die ganzen großen Medienhäuser sind natürlich auch Unternehmen unterm Strich. Ne? Auch Fox sieht, okay, mit einer bestimmten Richtung kann man Geld verdienen.
Also nicht PBS. PBS.
Ja,
es gibt ein öffentlich-rechtlich in die Staaten Public Broadcasting und NPR ist der Radiosender und PBS ist, wo man Sesamstraße als Kind guckt und so weiter. Aber die würden auch vielleicht unter der Doge ihr Geld verlieren und dann.
Ja, das wird etwas mit Sicherheit, was wir im kommenden Jahr genauer betrachten werden und betrachten werden müssen, wie sich Elon Musk da tatsächlich mit seinem neuen Amt da auswirkt, nennen wir es mal so, auf das Leben. Jetzt sind wir aber erstmal gespannt, wie der unmittelbar drohende Government Shutdown sich auswirken wird. Um Mitternacht heute Abend droht es zu zerschellen. Dass die USA zahlungsunfähig insgesamt sind, das hat es noch nie gegeben. Solche Government Shutdowns hat es auch unter Trump schon mal gegeben. Der längste war, glaube ich, einen guten Monat lang, mehr als 30 Tage. Aber auch das haben die USA überlebt. Aber es ist zumindest kein besinnlicher Jahresausklang. Es wird nochmal ein bisschen dramatisch auf dem Kongresshügel und vielleicht lange Nachtschichten, bevor sich dann alle endgültig in die Weihnachtspause, die in den USA sowieso nicht so lang ist, verabschieden.
Kurz, bringt der Weihnachtsmann dann eine neue Budget?
Ein neues Budget, einen neuen Haushalt?
Oder kriegen der Kongress und der ganze Land Kohle in der Stocking? Weiß ich nicht. Also das müssen wir warten und sehen.
Oder die Route. Ja, wir werden uns auf jeden Fall wieder melden am 6. Januar im neuen Jahr. Ein historisches Datum, wenn die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2024 ja offiziell dann im Kongress angenommen und anerkannt werden. Und das ist ein wichtiges Datum, erstmal auf dem nächsten Schritt bis zur Amtsvereinigung. Eigentlich eine Formalie, aber wir haben ja gesehen, am 6. Januar 2021, was eben auch passieren kann. Davon gehen wir mal nicht aus. Es dürfte eigentlich alles relativ glatt sein. Aber ob wir dann mit einem neuen Haushalt oder zumindest mit einem Übergangshaushalt ins neue Jahr starten, das werden wir sehen. Mein Weihnachtswunsch, ehrlich gesagt, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, ist schon aufgegangen. All I want for Christmas is sunshine. Zum ersten Mal seit dem 1. Dezember haben wir hier in Norddeutschland Sonne am Himmel. Also ich bin eigentlich ich habe allen Grund, optimistisch aufs neue Jahr zu schauen.
Ja, das ist sehr gut. Also ist die kleine Sache, ne? Also ich dachte auch, was ist das im Himmel heute? Ich kenne das nicht.
Und davon gibt es ja in Washington, wie wir wissen, genug Sonnenschein, auch im Winter. Also hoffentlich wirkt sich das positiv irgendwie aus. Wir wollten uns zum Abschluss aber auf jeden Fall nochmal bedanken bei Ihnen, bei euch für die Unterstützung, den Zuspruch, die Fragen. Wir können nicht alle aufnehmen. Vielleicht hätten wir auch mal demnächst sollten wir mal eine reine Fragestunde machen, einfach mit den vielen Fragen von euch. Wir lesen sie aber alle, die uns erreichen, und das lassen wir hier und da auch einfließen in unsere Folgen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Unterstützung, den Zuwachs auch an Hörerinnen und Hörern. Wir haben viele neue dazu bekommen. Klar, in diesem Wahljahr war ja auch spannend, was so alles passiert ist, worüber wir reden müssen in den USA. Und wir verabschieden uns für dieses Jahr, freuen uns auf die Herausforderung, die vielen spannenden Entwicklungen im neuen Jahr 2025, wünschen Ihnen jetzt aber erstmal ein paar entspannte, tatsächlich besinnliche, fröhliche Feiertage und einen guten Rutsch und dann hoffentlich...
Have a good slide.
Nein, das sagt man, glaube ich, im Englischen nicht, oder? Nee. Was sagt man einfach? Nur Happy New Year?
Happy New Year, Happy New Year. Nee, wir sagen, also Rutsch, warum rutscht ihr im neuen Jahr?
Ah, damit es ein bisschen glatter geht vielleicht. Es hat nichts mit Ausrutschen zu tun.
Sicher?
Also? Stolpert nicht ins neue Jahr, nein. Nee, kommt gut rüber, wir sehen uns dann im neuen Jahr 2025. Bis
und
dahin.
Und wir freuen uns.
Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank und see you then.
Bis dann.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD.
Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade?
Ich bin in Kiew.
Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku im Süden Japans.
Der Dalian-Dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben.
Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
Weil in diesem Dschungel, da operiert das organisierte Verbrechen.
Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ja.